Ich finde, Wolf Fuß kann Spiele nicht angemessen kommentieren. Ich finde, das muss mal gesagt werden. Hat der Köster überwiesen? Noch nicht. Der Ostenlauf war schneller. Okay. Herzlich willkommen zu meinem Lieblingspodcast, eine Halbzeit mit meinem Lieblingsfußballkommentator Wolf Fuß und Heiko Ostendorp. Hier gibt es alles von Lapin Kulter über Barfuß Bethlehem bis hin zu Besser geht nicht, Männers. Viel Spaß bei einer Halbzeit mit Wolf Fuß und dem größten FC-Fan der Welt, Heiko Ostendorp.
Eine Halbzeit mit. Der Podcast mit Wolf Fuß und Heiko Ostendorp.
Das war nie. Oder Nico? Auf jeden Fall ein sehr unterhaltsames Intro. Vielen Dank dafür.
Ja, das muss man sagen.
Sehr gut. Und herzlich willkommen sehr, sehr zu einer weiteren Folge von...
Wie viel hast du bezahlt?
Eine Halbzeit mit...
Wie viel hast du bezahlt?
Die Stimme aus dem Off will wissen, wie viel ich bezahlt habe. Es war nicht günstig, kann ich dir verraten.
Es war, okay.
Ich habe alles gegeben. Philipp Köster war wieder mal zu spät, leider.
Ja gut, aber das, also dass der nicht bezahlt, das war ja klar. Das wäre das erste Mal.
Ja, offenbar war es ihm nicht so viel wert, wie mir zumindest.
Ja, das freut mich, das freut mich.
Wie geht's dir, Wolf?
Gut geht's mir. Gut, ja. Die Nächte sind relativ kurz, weil es ist eine hohe Taktzahl an Spielen.
Ja, es wird nicht weniger.
Borussia Park und Signal Iduna Park und alles Mögliche, ja. Aber wir sind froh, dass wir... Die Liga ist froh, dass wir vom Lockdown erstmal nur dahingehend betroffen sind, als dass wir Geisterspiele haben für die nächsten 4 Wochen. Ein Phänomen, das uns durchaus nicht unbekannt ist. Ja. Erinnert sei an das Saisonfinale der vergangenen Saison.
Absolut, absolut. Also ich bin auch froh, dass weiter Fußball gespielt wird. Nichtsdestotrotz ist es natürlich ein echt harter Schlag nochmal, diese Entscheidung für viele Vereine, ja. Vor allen Dingen auch, glaube ich, im unterklassigen Bereich.
So wollte ich sagen, also je tiefer du gehst, ja. umso härter ist der Schlag. Also da geht es der Bundesliga noch vergleichsweise gut.
Definitiv.
Also ich würde sowieso auch anregen, dass man da einen ganz strammen Solidaritätsfonds auflegt, also wo die Profivereine... Also überspitzt gesagt mit dem Klingelbeutel durch sich selbst gehen und durch die Runde gehen, um einfach den Amateurfußball zu erhalten.
Und jetzt kann man den großen Worten auch mal Taten folgen lassen, finde ich.
Ja, finde ich
also,
auch.
Also jetzt geht es wirklich um
das ist jetzt ein Moment, ja. Und jetzt geht es auch wirklich, wirklich darum, sich solidarisch zu zeigen in der Fußballfamilie. Das finde ich.
Ja, und du siehst...
Ich finde das okay, dass sie die Profiligen weiterlaufen lassen, weil halt wirklich, es wird halt lückenlos getestet. Es wird nicht auf Kosten von jemandem getestet. Also insofern ist die Entscheidung nachvollziehbar, den Profibetrieb aufrecht zu erhalten. Zumindest so, wie wir es halt kennen, auch aus der vergangenen Saison, aus dem Saisonfinale. Aber die unteren trifft es mit voller Härte.
Ja, und ich befürchte, dass ein paar auch über die Wupper gehen werden. Wir drücken die Daumen, dass es auf jeden Fall nach den 4 Wochen hoffentlich ein bisschen besser aussieht.
Und da reden wir nur über Fußball,
genau.
Ne? Ehrlicherweise.
Genau,
also
richtig.
Es gibt so viele Branchen, also Gastrobetriebe, auch Kleinunternehmer, auch freie Mitarbeiter, die sich rund um Medienkonzerne, Veranstaltungen etc. etc. Also die kriegen so eine Keule nochmal, dass man nur die Daumen drücken kann, dass das weitestgehend gut geht.
Ja, und also, Blick in andere Sportarten auch, Wolf, ne? Ja. Handball, Eishockey und so weiter und so fort. Also es ist wirklich keine schöne Situation. Aber nichtsdestotrotz wurde auch in dieser Woche weiter Fußball gespielt. Es wird weiter Fußball gespielt. Du warst in Gladbach am Dienstag,
korrekt? Bei Gladbach, ja.
Auch ein denkwürdiger Abend tatsächlich.
Muss man sagen. Also ich habe eine tolle, nahezu perfekte Leistung gesehen über 85, 86 Minuten der Borussia. Sie haben zwischendurch ein bisschen Glück gehabt. Aber sie haben, ich habe das auch gesagt am Dienstag, also sie haben Real da erwischt, wo es ihnen am meisten wehtut. Defensive Lücken aufgezeigt, defensive Schwächen aufgezeigt, gnadenloses Chancenverwertung und gleichzeitig hinten stabil geblieben. weil so ein bisschen Kreativität, es hat Dynamik gefehlt im Spiel von Real Madrid. Und dann wurde der Druck irgendwann zu stark. Ja. Und zwei nahezu baugleiche Angriffe führen zum Ausgleich.
Ja, hinten raus war, also es so ein bisschen, war es so ein bisschen absehbar, hatte ich den Eindruck vom Fernseher. Ne? Also es,
ja. Na, also ob es absehbar war,
Gefühl.
Ist ja dann, ab der 87. Minute bewegen wir uns ja ausschließlich im Lucky Punch Bereich. Ja. Und da hast du schon gemerkt, Borussia hat dunkelrot geblinkt. Ich habe trotzdem zwei Sachen nicht verstanden. Also wir reden jetzt über Kritik auf höchstem Niveau. Ich habe Hannes Wolf, bei allem Respekt, ich habe zu wenig gesehen, um wirklich abschließend zu beurteilen. Aber hat nach meinem Geschmack keinen Ball gehalten.
Ist richtig.
Im Mittelfeld. Ist richtig. Also,
aber die Idee der Einwechslung habe ich schon verstanden.
Ja, absolut, absolut.
Er ist klar. Halt enorm, also schnell. Musst, ne?
Die Idee war klar. Ja? Die Idee war auch nicht verkehrt. Nur er hat es halt irgendwie fehlinterpretiert. Er hat halt gedacht, es geht um Girlanden und Luftschlangen. Also ich will es jetzt wirklich nicht an dem festmachen,
ja, aber
du suchst ja letztlich nach Kleinigkeiten. Und dann habe ich auch nicht verstanden, warum sich da nicht einer den Ball genommen hat und mal zur Eckfahne marschiert ist. Also wir hatten eine Situation, wo es einen Freistoß gab, da haben sie noch eine Minute von der Uhr runterlaufen lassen. Das fand ich gut, jetzt aus Sicht der Gladbacher. Aber davon hätte es halt noch zwei, drei Situationen mehr gebraucht.
Ja, und das ist dann die Frage, ob dann nicht so ein Stindl vielleicht doch der Richtige gewesen wäre, weil der es mit seiner Erfahrung natürlich gekonnt hätte, sage ich mal. Und deshalb hat mich die Auswechslung auch ein bisschen irritiert. Andererseits...
Du weißt halt nicht, wie kaputt
richtig,
der war, ne?
Genau, das wollte ich sagen. Also der kommt auch aus einer Verletzung, war lange verletzt, er hat sehr viel gelaufen. Gladbach ist ohnehin... Ja, schon von Anfang an sehr hoch angelaufen. Also das war ein kräfteraubendes Spiel. Und dass du dann hinten raus mit Wolf und Embolo nochmal zwei frische Kräfte bringst, die für ein bisschen Entlastung sorgen können oder einen Konter setzen, das habe ich schon verstanden. Aber wie du sagst, wenn es am Ende so passiert, wie es passiert ist, dann bist du im Nachhinein immer schlauer. Ne? Und
das, dann suchst du halt wirklich die Millimeter, wo es dann gefehlt hat. Also wenn ihnen einer gesagt hätte, du startest gegen Inter Mailand und gegen Real Madrid, mit jeweils einem Unentschieden in die Champions-League-Saison und hast alle Möglichkeiten aufs Weiterkommen, hätte jeder gesagt, unterschreiben wir, so wie es ist. Also nehmen wir, natürlich. Wenn du, das habe ich auch Dienstag so in der Richtung gesagt, vielleicht sitzt du irgendwann Weihnachten zusammen und denkst dir, lieber Himmel, also wir hätten auch mit 6 Punkten starten können. Es haben am Ende 3 oder 4 Minuten gefehlt, und zwar insgesamt. Ja. Also du schluckst gegen Inter spät, du schluckst gegen Real Madrid spät. Das sind jetzt alle Spiele, die mit dem Ergebnis ordentlich bewertet sind. So ehrlich muss man sein. Aber du kannst halt mit etwas Glück und etwas mehr Routine, ich mag das Wort Lehrgeld bezahlen, mag ich nicht.
Abgewichst.
Ja, aber wenn du es einen Tick abgebrühter spielst, dann stehst du mit 6 Punkten da und damit auch schon mit einem Bein im Achtelfinale.
Definitiv. Und
in dieser Gruppe.
Ich sage trotzdem, Wolf, es sind die, in solchen Spielen merkst du halt genau diese 5 oder 10%, die dann einfach Erfahrung sind. Ne? Und ich habe das kürzlich schon zu einem Kollegen gesagt, das erinnerte mich so stark daran. Ich habe ja in der Schweiz gearbeitet ein paar Jahre und habe da den FC Basel betreut. Und die waren nach langer Zeit dann wieder mal für die Gruppenphase qualifiziert und hatten eine super Mannschaft zusammen mit Chaka, Shaqiri, Alex Frey, Marco Streller, Jan Sommer. Muss ich jetzt nicht alle durchgehen, die spielen jetzt nahezu alle bei internationalen...
Der Abraham hat doch da auch gespielt.
Abraham hat da gespielt, genau. Ja. Ich könnte noch zig weitere aufzählen. Stocker, Fabian Frey, die dann alle irgendwo in der Bundesliga oder bei europäischen Topclubs gelandet sind. Wirklich eine super Truppe. Und da war es genauso. Die haben 2-0 in Manchester geführt, im Old Trafford, als Menu noch ein bisschen ein anderes Menu war. Haben da in der letzten Minute kassiert. Die haben gegen Bayern geführt, haben sie dann 2 Jahre später auch geschlagen. Aber da war es immer so. Fast bei jedem Spiel war es so, dass die ein super Spiel gemacht haben und dann hinten raus diese 5 oder 10% gefehlt haben. Und ich glaube... Und das hat damals, der damalige Trainer Christian Groß hat das immer wieder betont, das sind, jedes Spiel, was wir hier machen, bringt die Jungs weiter. Ne? Und wenn wir am Ende, auch wenn wir verlieren. Und das hast du dann 2 Jahre später gemerkt, dieser Reifeprozess, ne? Was das ausmacht, wenn du den Wettbewerb kennst, wenn du, das ist einfach so. Und ich glaube, das Gefühl habe ich bei Gladbach halt am Dienstag und in Mailand auch schon gehabt. Das sind halt so die letzten 5%, die fehlen. Und dann hast du natürlich das, was du schon x-mal in unserem Podcast auch über Real gesagt hast, hast du dann halt auch gemerkt. Ne? Die hatten sicherlich keinen Top-Abend und sind mit Sicherheit gerade auch nicht in Top-Form, aber die können halt jederzeit nochmal 5
oder das meine ich, draufpacken. Das meine ich. Das ist das ganz, also das ist das, was diese Top-Clubs in einem ganz besonderen Maße auszeichnet. Ein unfassbares Selbstverständnis. Der Glaube daran, bis zuletzt ist alles möglich. Und die haben ja selbst nach dem 2-2, haben die ja, es war ja noch eine Minute, ja, hat der Ramos von hinten angeschoben und sagt, jetzt gewinnen wir es.
Genau.
Also das ist, es ist, bevor nicht abgepfiffen ist, ist alles drin. Und das haben nicht so viele Clubs in Europa. Und das haben komischerweise auch immer dieselben Clubs in Europa. Ja. Ja, also das hat für mich, hat das nichts mit Glück zu tun, sondern das ist irgendwie DNA.
Ja, Erfahrung auch.
Also Glaube qua DNA.
Ja.
Die haben wirklich kein gutes Spiel gemacht. Gladbach hat es super gemacht, ohne Frage. Aber Real Madrid hat nicht so stark gespielt wie im Klassiko am Wochenende. Und trotzdem, alle haben das Spiel zugemacht. Ich hätte, es hat nicht viel gefehlt und ich hätte den Nagel schon draufgesetzt. Ich habe allerdings, das habe ich über die Jahre hinweg gelernt, mach das Spiel nicht zu früh zu, es könnte dir um die Ohren fliegen. Ja, und dann fällt, weil ich weiß, es fällt es 2-1 und dann hast du nochmal anderes Wetter. Und du hast Real Madrid in dem Spiel dann rhetorisch zu Grabe getragen und stehst dann auf einmal da mit der Hose auf Kniehöhe und sagst, ja, und 2-2, da ist es, ich habe es ihnen ja gesagt.
Kurze Hose
und also, ja. Also, das ist so beeindruckend.
Ja, finde ich auch.
Das kannst du auch nicht lernen. Das hast du als Verein oder du hast es nicht.
Und es also, sind wirklich
eine Handvoll Teams. Das hat Gladbach vielleicht, ne? Wenn sie in 10, genau, 15 Jahren durchgehend Champions League gespielt Exakt. Haben.
Genau das
meine Und sie ich. Zwischendurch auch ein, zwei Mal gewonnen haben.
Genau.
Weil du, wenn du dieses Ding auch mal gewinnen willst, dann brauchst du solche Spiele und solche Situationen. Und das wird von Spielergeneration zu Spielergeneration wird es weitergetragen. Da verliert auch keiner die Nerven. Da prügelt auch keiner den Ball hoch rein.
Genau. Also die werden nicht, so, genau, das ist der Punkt. Da gehen die Köpfe,
keine Hektik,
die Köpfe die gehen einfach, nicht nach unten.
Genau.
Ja, Körpersprache genau. Bleibt exakt gleich. So, dann klatscht Ramos zweimal in die Hände und brüllt die nochmal an und dann geht's weiter. Punkt.
Ja. Der hat ab der 70. hat er nur noch vorne.
Ja, wirklich. Krass.
Meine Position ist da, wo ich bin.
Genau.
Oh, nur, dass ihr Bescheid wisst. Ihr könnt euch gerne an mir orientieren.
Genau so. Und ein persönliches Highlight möchte ich an dieser Stelle nochmal preisgeben. Wolf, ich habe dich gefeiert und ich behaupte, jeder, der uns folgt und unserem Podcast folgt, hat's gehört und hat's gemerkt. Ich weiß nicht, wie viele dir geschrieben haben, aber du das hast haben es gesagt.
Einige geschrieben.
Du hast es gesagt, besser geht nicht. Und zwar nach dem, ich glaube, korrigiere mich, war nach dem Pass von Player, oder? Auf Thuram.
Das weiß ich nicht. Ja. Also wann ich das gesagt habe, das kann ich nicht sagen. Ich kann mich erinnern, dass es... Das ist wohl viel. Es könnte sogar sein, ich weiß gar nicht, ob ich gesagt habe, besser geht nicht oder besser geht's nicht. Ich bin nicht hundertprozentig sicher, aber irgend sowas in der Art erinnere ich.
Absolut. Und ich hab mich gefreut und es war tatsächlich ja auch eine gigantische Szene. Der Pass vom Player, Millimeter genau. Hat natürlich ein bisschen Glück, dass er durch die Beine geht vom Verteidiger, aber vielleicht wollte er das sogar. Keine Ahnung. Also
bestimmt. Bestimmt.
Ja, mit Sicherheit. Ich hatte noch ein zweites Highlight die Woche. Ich habe mir die Wahl des Eisvogels natürlich angeschaut. Ich bin up to date. Der Eisvogel ist stark im Kommen. Die Wahl geht noch bis zum 15. Dezember, also alle sind nochmal aufgerufen, Gas zu geben. Es ist noch
ganz viele Leute schicken mir ihr Abstimmungsergebnis.
Ist so, ne? Mit dem Foto, ne?
Ja, ja, klar. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben abgestimmt für den Eisvogel.
Oder wie er auf Lateinisch heißt, Alcedo Attis.
Ja. Und er ist jetzt mittlerweile, innerhalb einer Woche ist er von Platz 6 von Platz 8 auf Platz 6 geflogen.
Absolut.
Und meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zielgruppe, auf 1 ist die Stadttaube.
Ja, immer
das
noch.
Kann doch nicht, das mein, kann, das doch, kann nicht doch nicht mein Ernst sein, dass die Stadttaube nach wie vor an die Ratten der Lüfte. Das, seid ihr euch sicher? Ja, wirklich, also liebe dann Vogelfreunde. Von mir aus ja. der Goldregenpfeifer genau. auf zwei. Ja.
Also,
oder kaum das Rotkehlchen oder die Feldlerche oder der Haussperling. Das sind
Vögel.
Plätze 1 bis 5. Und dann kommt das sind Vögel. Ja. Von mir aus, aber doch nicht die Stadttaube.
Also. Und ich möchte nochmal ein Plädoyer halten für den Eisvogel. Ich habe mir sein Porträt mal runtergeladen. Und ich glaube, danach gibt es keine zwei Meinungen mehr. Es kann nur der Eisvogel werden. Nämlich, der Eisvogel ist nämlich eine der schillerndsten einheimischen Vogelarten. Sein blau-oranges Gefieder ist ein echter Hingucker. Seine Nahrung basiert fast ausschließlich auf aquatisch lebenden Tieren, weshalb sein Vorkommen stark von dem Vorhandensein nahrungsreicher Gewässer abhängig ist.
Ja.
Eisvögel praktizieren übrigens die Schachtelbrut. Das Weibchen brütet oft schon auf dem zweiten Gelege, während das Männchen noch die Küken aus dem vorherigen Gelege füttert.
Ja.
Und der Eisvogel ist ein Standvogel und Kurzstreckenzieher. Also mehr geht nicht. Also
besser geht nicht, Männer, besser geht nicht.
Also was würdest du sagen, wenn du das Verhalten des Eisvogels, wie du ihn kennen und schätzen gelernt hast, beschreiben müsstest, würdest du d'accord gehen, wenn dort stünde, oft sitzt der Eisvogel im Schatten am Ufer eines Gewässers und hält Ausschau nach Beute?
Ja, hundertprozentig. 100%.
Check.
100%.
Check, oder?
Ja, absolut. Ja. Was hast du noch? Also das schon mal ja.
Ja, und beim Aussehen ist es so, dass der Eisvogel, wie ich soeben schon erwähnt habe, eigentlich unverwechselbar ist. Seine Oberseite sowie der Oberkopf sind schillernd azur bis kobaltblau.
Ja, also wenn das nicht der Vogel des Jahres ist.
Aber wirklich. Sein Schnabel ist übrigens dunkel, lang und kräftig. Das vielleicht noch zum Abschluss.
Ja. das weiß ich nicht, ne? Aber das.
Und vielleicht noch, weil das ist wirklich auch 1:1 deckungsgleich mit unserem Eisvogel. Er ist relativ ruffreudig und gibt ein helles und durchdringendes Zieh von sich. Das prägt ihn auch sehr, finde ich.
Ja.
Also, so viel zum Eisvogel. Bitte abstimmen bis zum 15. Dezember unter www.vogeldesjahres.de.
Also, es kann nicht sein, dass die Stadttaube gewinnt.
Nein, das wären das.
Dann von mir aus der Kiebitz. Ja. Den bin ich auch gut. Dann von mir aus der Kiebitz.
Es wäre ein Schlag ins Gesicht für alle Vogelfreunde. Wirklich.
Das muss man einfach jetzt sagen. In der Woche die Blaumeise und die Amsel kassiert. Der nächste ist der Haussperling.
Ja, den hat er, dem sitzt er im Nacken.
Ja, bei der Haussperling, das war jeder, der sich ornithologisch ein bisschen auskennt, der weiß, dass der Haussperling ist ein harter Hund.
dafür ist er bekannt, das ist absolut richtig. Ja. Ja, wir kommen mal noch mal ein bisschen zum Fußball, Wolf. Es wurde ja auch an anderen Stellen noch gespielt. Wieder richtig Wirbel gibt es in Dortmund, trotz des Sieges. Habe ich gelesen, dein geschätzter Kollege Dietmar Hamann hat gerade noch mal kurz den Auftritt ziemlich zerlegt, muss man sagen, inklusive Lucien Favre, wieder mal. 2-0 gewonnen, schmutziger Arbeitssieg, würde ich sagen, aber mehr auch nicht.
Ja, aber gehört damit dazu. Ja. Also das meine ich, das war routiniert abgearbeitet. Also ich weiß nicht, wie die Erwartungshaltung gegenüber Borussia Dortmund ist. Ich finde, die haben das Derby klasse gespielt und haben gegen Zenit also das war russisches Packeis, das kann man nicht anders sagen, im strömenden Regen. Und haben einfach nicht die Nerven verloren. Ich glaube, dass es Zeiten gegeben hätte, wo sie dieses Spiel dann halt auch 1-0 verlieren.
Absolut.
Oder wo es dann mit 0-0 rausgeht. Also das dann so zu gewinnen, finde ich kein Malus, sondern spricht eher für die Qualität der Mannschaft.
Und da sind wir genau bei dem Thema von vorhin, oder? Das musst du dann halt einfach schmutzig zumachen und sagen, Mund abputzen.
Genau so ist es. Genau so ist es. Also da gibt's das gegen Zenit zu Hause bei strömendem Regen ohne Zuschauer sehr wahrscheinlich keine Schönheitspreise zu gewinnen gibt. Das ist im Zweifel vorher klar. Also musst du Steine klopfen, das hat Dortmund gemacht und das Spiel gewonnen. Also,
Steine klopfen, ja.
Ja, also das, guck mal, auch gegen Schalke, das war 50 Minuten, war es einfach schwierig, weil Schalke halt defensiv ziemlich gut stand. So. Und dann musst du halt auf den Moment und auf die Lücke warten und dann musst du da sein und wenn du 1-0 führst, hast du das Spiel gewonnen.
Ja, und dann machst
du. Aber die Führung musst du halt, die Führung musst du dir halt erarbeiten. Und das haben sie jetzt zweimal hintereinander gemacht. Und insofern gehe ich mit Favre, der sagt, Lazio war ein Ausrutscher, kommt mal vor. Ja, kommt mal vor. In der Mannschaft kommt es mal vor.
Das ist die große Frage, ne? Wie stabil ist diese Mannschaft? Ist die Mannschaft tatsächlich fähig? Das Thema haben wir schon 100-mal diskutiert. Titel zu holen, müssen sie überhaupt Titel holen? Und so weiter und so fort. Aber es wird ja darauf hinauslaufen, das merkst du ja jetzt schon wieder, die Leute haben sich in Stellung gebracht. Nach dem Lazio-Sieg gab es wieder auf die Mappen. Jetzt wird Favre täglich kritisiert, weil er das Torwartthema aufmacht, was ich ehrlicherweise auch nicht so ganz nachvollziehen kann.
Also was kannst du nicht nachvollziehen? Dass er das Torwartthema aufmacht oder dass es zum Thema
wird? Nee, dass er es aufmacht. Weil für mich ist Bürki nicht ein Top-Top-Keeper, das war er noch nie. Das ist ein guter Keeper, ich würde nicht sagen ein sehr guter Keeper, sondern ein guter Keeper. Und für mich ist Marvin Hitz übrigens auch keine super Nummer 2, sondern es ist eine gute Nummer 2. Und Bürki hat, finde ich, gerade zuletzt auf höchstem Level gespielt in der vergangenen Saison, das, was er kann. Jetzt war er krank, war dann verletzt, dass er dann nicht gespielt hat, hat Favre ja auch, das weiß er besser als wir, wahrscheinlich war er einfach noch nicht bei 100%, so, Hitz hat es ordentlich gemacht, okay, aber dann sage ich doch danach, und gerade wenn es die Wahrheit auch ist, das ist wieder meine, Bürki ist wieder fit, der ist mein Nummer 1 Thema erledigt.
Ja. Aber ja, genau, also das ist, warum er dieses Bekenntnis verweigert. Ja. Aber er verweigert sich sowieso klassischen Medienthemen. Das wiederum ist nicht, also ist jetzt zumindest mal nicht untypisch für ihn. Also
genau, ich glaube.
Er sagt dann, okay, ihr wollt ein klares Bekenntnis, aber ich habe mich entschieden, aber ich liefere euch nicht, was ihr wollt.
So. Das ist der Punkt.
Obwohl ich mich entschieden habe. Also das glaube ich ist eher Favre. Nichtsdestotrotz weißt du natürlich, das ist ein mediengewaltiges Umfeld, wo alles auf der Goldwaage liegt, wo du halt auch manchmal eine plakative Entscheidung treffen musst und manchmal auch eine plakative Aussage treffen musst. Und Zorc hat das versucht vor dem Derby, indem er gesagt hat, ist doch überhaupt keine Frage, der Roman Bürki ist unsere Nummer 1. Nur dadurch kriegen sie das Thema nicht zu, solange es Favre verweigert. Also, 1:1. Und er sagt, also warum, ich muss jetzt nicht über jedes Stöckchen springen, das ihr mir hinhaltet, was ich auch wiederum verstehen kann.
Erst recht nicht, also, wenn er mir seit Monaten alles um die Ohren haut, ne?
Ja, also ich sage, objektiv kann ich es nicht verstehen, weil es wäre ja einfach zu sagen, also der Bürki ist der bessere Torhüter, weil das würde jeder nachvollziehen. Und das ist unsere Nummer 1. Und dass er jetzt zweimal nicht gespielt hat hintereinander, das hat damit zu tun, dass er einmal verletzt war und einmal krank war oder so. Aber natürlich ist es unsere Nummer 1, auch um das Thema zu befrieden. Aber Favre ist da ein bisschen anders gepolt und sagt, ich mache nicht jede Medienrunde mit. Mach das bitte, aber mach das ohne mich. Also
ich sehe es 1:1.
Also eine gewisse Form der Trotzigkeit,
die steht ihm manchmal im Weg, mit Sicherheit, aber so ist er und er wird sich ja auch nicht mehr ändern, das ist genau der Punkt, natürlich wird er das intern entschieden haben, aber er sagt, ich sehe es 1:1 wie du, sag, ich mache das nicht mit, bloß weil ihr sagt, das muss so sein, genauso wie es doch, im Endeffekt war es ja ähnlich, als die Bosse ihm im Prinzip dieses Meisterding vorgegeben haben.
Genau, das gleiche
Ding. Nee, ich nicht. Ihr könnt das gerne erzählen, ihr könnt alle rumrennen und jede Woche sagen, wir wollen Meister werden, aber von mir hört er den Satz nicht. Punkt.
Ja. So. Ja. Das heißt nicht, dass ich nicht Meister werden will. Ich will nach wie vor jedes Spiel gewinnen. Ja.
Ja. Aber es wird, ich glaube trotzdem, es wird darauf hinauslaufen, dass der Vertrag nicht mehr verlängert wird und dass es im nächsten Jahr einen neuen Trainer bei Borussia Dortmund geben wird. Die Kollegen der Bild haben diese Woche schon 2 Kandidaten ins Gespräch gebracht, Marco Rose und Julian Nagelsmann. Fand ich jetzt wenig überraschend.
Ja, natürlich.
Und wie würdest du die Wahrscheinlichkeit beziffern, dass einer von dem...
Kann ich nicht einschätzen. Was ich weiß, ist, dass beide, wie sagt man so schön, beide haben Vertrag. Es haben beide
stehen
Vertrag.
Stehen in Lohn und Brot.
Ja, stehen in Lohn und Brot. Es geht ihnen ganz gut. Also es gibt 3 warme Mahlzeiten für sie selbst und ihre Familie. Das ist für beide, glaube ich, mittelfristig der Anspruch ist, einen Club zu trainieren, der noch oberhalb des Regals Leipzig-Gladbach liegt. Ja, also das ist mit Sicherheit so. Ob es jetzt schon soweit ist, und ob es Borussia Dortmund dann diese große Herausforderung darstellt, das ist mal dahingestellt. Also im Zweifel kann Rose mit Gladbach in dem gleichen Fahrwasser wie Borussia Dortmund mitschwimmen. Gleiches gilt für Nagelsmann und RB Leipzig. Also,
das wäre jetzt meine Frage gewesen. Würdest du sagen, ja, dass das auf Augenhöhe ist, oder würdest du sagen, Dortmund steht schon nochmal?
Nein, natürlich. Also Dortmund steht ja auch aufgrund der Größe des Clubs einfach nochmal das Stadion, das Umfeld. Das ist, also es ist jetzt nichts Außergewöhnliches, wenn Borussia Dortmund in der Champions League spielt. Es wird so ab Champions League Viertelfinale wird es außergewöhnlich. Bei Gladbach ist es so, dass es Real Madrid war ein sehr, sehr besonderes Spiel. Also das war ja bei allen, ich meine, Bonhoff hat im Sportbuzzer, finde ich, ein tolles Interview gegeben, also wo du wirklich gemerkt hast, diese kindliche Vorfreude.
Ja, genau. Ja.
Real Madrid kommt zu einem Pflichtspiel an den Niederrhein. Das ist ja
die Augen leuchten sehen, ne?
Das ist ja wirklich, das ist ja, aus diesem Interview sprach die ganze Dankbarkeit eines Vizepräsidenten, der ein direktes Duell miterlebt hat und sagt, musste ich so lange drauf warten, dass es mal wieder zu so einem Spiel kommt. So, und das ist in Dortmund schon ein bisschen anders. Da ist Dortmund schon einen Schritt weiter. Also einen Schritt, zwei, drei Schritte weiter. Bei Leipzig ist ja im Grunde genau dasselbe. Das, was sie letzte Saison erlebt haben in der Champions League, das war so ein erster Ausschlag. Mhm. Jetzt müssen wir mal sehen, wie sich die nächsten Jahre so entwickeln. Jetzt gab es bei Manchester United einen internationalen Gong. Ja, aufs Karo-Sakko von Julian Nagelsmann.
Ein sehr schönes Sakko. Eine Mischung aus Nick Natterton und Uli Stielike, meiner Meinung nach.
Da fand ich die Schlagzeile in der Bild gut. Nagelsmann kriegt das Sakko voll.
Ja, ja, stimmt, war gut.
Das hat mir gut gemacht.
Aber auch er ist da ein bisschen taktisch auch an Grenzen gekommen, ist jetzt falsch formuliert, aber es war vielleicht ein bisschen naiv.
Ja, ich habe ehrlicherweise nicht, ich bin ein bisschen abgerückt jetzt. Ich habe ehrlicherweise gar nicht so viel gesehen von Leipzig, weil ich Dortmund geguckt habe, weil ich mit den Dortmundern halt jetzt zu tun habe, Samstag und nächste Woche Champions League. Und dann ist ja Dortmund-Bayern. Deshalb kann ich da gar nicht so viel sagen. Ich habe nur die Tore gesehen und habe gesehen, es gab eine richtige Watschen, ja, wie man im Bayerischen sagt. Das ist ja dann manchmal auch ganz gut, weil das vielleicht den Lernprozess beschleunigt.
Witzig finde ich dann halt immer, weil wir ja darüber zwei Minuten vorher gesprochen haben, wie sowas dann unterschiedlich auch ausgelegt wird. Ne? Die einzigen Geschichten, die jetzt im Nachgang sich um RB ranken, sind Nagelsmanns Sakko und das bei Dortmund, die wohl gewonnen haben, geht es um den Trainer. Also weißt du, was ich sagen will?
Ja, absolut.
Nagelsmann
wird
in keinster Weise wird irgendwie an der taktischen Ausrichtung oder die Aufstellung war die möglicherweise falsch. Es wird nur über Sakko diskutiert und bei Favre, egal ob er gewinnt, verliert, unentschieden spielt, wie er aufstellt, wen er aufstellt, geht sofort auf Mann. Ne? Das ist schon auffällig, finde ich.
Ja, absolut. Ja, zeigt aber die Unterschiede. Also Borussia Dortmund sieht sich genötigt, sich für einen blitzsauberen, ganz sicheren, nie gefährdeten 2-0-Erfolg zu rechtfertigen. Und Leipzig steigt ins Flugzeug, fliegt nach Hause, macht die Zeitung auf und hat im Prinzip erscheint auf der Modeseite. Ne?
Ja, aber ich glaube, es ist vielleicht ein paar Prozent so, wie du es gerade sagst. Ich glaube aber schon, dass es auch mit den beiden Figuren zu tun hat. Ne? Also Favre ist natürlich jemand, der, weil er dieses Spielchen halt oft nicht mitspielt und weil er ein bisschen knurrig ist und jetzt auch keine großen Parolen rausbläst, geschweige denn.
Ja, es ist kein Medientrainer.
Genau.
Das ist so.
Nagelsmann ist ein
Fußballlehrer.
Ja.
Und Nagelsmann geht das ein bisschen mit, spielt es aber auch mehr nach seinen eigenen Regeln. Ja. Also auch das finde ich wiederum geil. Wenn sie alle sagen, was ist der da mit dem Sakko, was soll der mit dem Sakko? Hättest es eine Nummer größer gegeben, müssen es unbedingt Karo sein, das flimmert so im Fernsehbild. Das ist dem grad schwanzegal. Ja, also das ist, der sagt, das ist das Sakko, das ist mein Stil, zack, Europa, hier bin ich. Also warum nicht? Ja. Alles in Ordnung.
Aber so, er weiß ja schon, dass das eine Aufmerksamkeit erzeugt. Ne? Also so wie damals, als er bei Bayern ein Thema war, sein sollte und dann in der roten Jacke plötzlich.
Das Jackenthema, da glaube ich nicht dran. Jetzt bin ich mir sicher, dass er sich seiner modischen Ausstrahlung bewusst ist.
Ja.
So. Und dass er das dann auch ein Stück weit
kokettiert,
ein Stück weit bedient. Ja. Über Jürgen Klopp wurde gesprochen oder wird immer noch gesprochen, weil der immer im Trainingsanzug da steht. Ja, wie kann der in einem Champions League-Finale da unten im Trainingsanzug stehen? Ja. Es ist halt authentisch. Und er ist dann vielleicht so, dass er modisch ein Stück weit mutiger ist, ne?
Ja.
Also und auch aktiver vielleicht, auch interessierter. Ich weiß es nicht, ich kenne ihn nicht gut genug, um das wirklich einschätzen zu können. Und dann macht es halt. Ich finde das völlig okay.
Ja, aber es hat mit Sicherheit damit auch zu tun, wie du anschließend bewertet wirst. Ne? Also bist du offen für solche Themen? Machst du das mit? Und so weiter und so fort. Also da gibt es schon unterschiedliche Auslegung. Genau wie in der Thematik Christian Seifert, der in der Woche angekündigt hat, dass er 2022 aufhören wird bei der DFL. Mit Sicherheit ein herber Verlust. Ich habe es kommentiert und ich habe es nicht ganz so dramatisch eingeschätzt und tue ich auch nach wie vor nicht, wie der eine oder andere Kollege. Also es ist nicht der Untergang des deutschen Fußballs, weil Christian Seifert wohlgemerkt in 20 Monaten seinen Posten aufgibt. Also meiner Meinung nach gibt es durchaus fähige Leute im deutschen Fußball, die diese Rolle auch ausfüllen können, die mit Sicherheit noch nicht da sein können, wo er es jetzt nach 15 Jahren bei der DFL ist. Aber auch er hat ja mal, ich sag mal, nicht da angefangen auf dem Niveau, wo er jetzt ist. Und ich finde das albern zu sagen, jetzt, oh Gott, jetzt müssen wir einen Spielbetrieb einstellen. Weil wenn jemand geht, dann kommt halt jemand anders. Also jeder ist für mich ersetzbar und auch ein Christian Seifert sollte ersetzbar sein.
Ja, ja. Es stehen halt die Profivereine und die Verantwortlichen im Profifußball stehen halt noch unter dem Eindruck der letzten Wochen.
Klar.
Wo die DFL unter seiner Leitung das so gut gemacht hat, dass gerade das Hygienekonzept auch international große Beachtung fand und in weiten Teilen auch übernommen wurde.
Aber auch da muss man sagen,
Wolf, nicht nur er, aber da war die DFL-Spitze, hat da schnell geschaltet und war offensichtlich auf dem Punkt. Mit ihm an der Spitze. So, das unter dem Eindruck steht das, glaube ich, jetzt noch ein bisschen. Ich finde auch, also es sind noch 20 Monate, es ist viel zu früh für Nachrufe und sie werden über kurz oder lang einen finden, der dann da eingearbeitet wird und die Geschicke der DFL und des deutschen Profifußballs in eine ähnliche Richtung lenkt. Also vielleicht sogar noch ein Stück weit offener und zugänglicher ist, was den Amateurbereich betrifft. Vielleicht eine etwas größere Nähe noch zur Basis entwickelt. Die Gespräche mit Ultragruppierungen noch ein bisschen authentischer und etwas nahbarer führen kann. Also ja, da bin ich mir relativ sicher.
Hast du jemanden im Kopf? Ich meine, es sind ja schon ein paar Namen kursiert. Also ich sag mal, aus der Liga sind natürlich zwei Namen genannt worden, die jetzt sicherlich nicht zufällig auf den Zettel kommen, A, weil sie einen guten Job machen, Max Eberl und Freddy Bobic, ja. B, ja. weil sie auch in dieser sagen, wo ein Taskforce rettet den deutschen Fußball sitzen, gemeinsam mit Fipsi Köster. Schönen Gruß an
dieser Stelle. Naja gut, aber Fipsi Köster steht über allem. Das wäre jetzt mein Vorschlag. Also lass ihn das doch mal. Jemand, der so viel weiß.
Der wäre bereit.
Fipsi Köster wäre für mich der richtige Mann. Auf der
Deine Post. Stimme hätte er.
100%. 100%. Das ist, und dann wüsste ich auch alles in guten Händen. Gleichzeitig noch DFB-Präsident.
ich wüsste auch, wer ihm die zweite Stimme gibt.
Der Nico nur, wenn er dafür bezahlt wird.
Sei denn, ich komme dazwischen und zahle ihm mehr dafür, dass er dich
und schmierst an anderer Stelle.
Nein, aber Max Eberl und Freddy Bobic, unabhängig davon, ob sie es denn überhaupt machen würden, aber es ist natürlich schon ein Amt, das schlägst du auch mal nicht so aus. Ne? Das ist halt schon der wichtigste Posten im deutschen Fußball.
Du stehst halt nicht in so einer großen Abhängigkeit zum Erfolg eines Clubs, ne? Also ja. das ist wirklich ein Job, den du machen kannst, bis du deinen Vertrag nicht mehr verlängerst und sagst, in 22 Monaten ist übrigens Schluss, ich suche nochmal eine neue Herausforderung.
Ja, aber die Frage ist ja, ob da, finde ich, das ist eine entscheidende oder eine Grundsatzfrage, ob du das einem Clubboss, der vorher, also jetzt nehmen wir mal Bobic oder Eberl, der vorher bei einem Verein gearbeitet hat, kann der so einer Liga sozusagen unabhängig vorstehen, weil obwohl er vorher so lange bei einem Club gearbeitet hat? Oder ist das für dich sogar ein Ausschlusskriterium, weil man sagt...
Guter Punkt. Ja. Naja, ich würde es jetzt beiden, Theo, wenn wir jetzt beide Namen diskutieren, also ich würde es beiden zutrauen, dass sie sich eine gewisse Unabhängigkeit bewahren, auch bewahren können. Also jetzt müssen wir uns das Jobprofil mal kurz vorm geistigen Auge aufrufen. Also es geht um einen Funktionärsposten, wo du auch sehr stark Politiker sein musst, wo du eine Interessensgemeinschaft aber vor allen Dingen ökonomisch vertrittst. Ich neige dazu zu sagen, dass weder Freddy Bobic noch Max Eberl mit der Funktionärstätigkeit so warm werden würden oder warm werden, also so wie ich beide kennengelernt habe.
Also du meinst, die brauchen eine Gras und Fußball als Ex-Profis?
Genau, ja.
Kabine.
Ja, also das nicht so, das heißt jetzt nicht, dass beide nicht für einen diplomatischen Dienst oder so geeignet sind, sondern es ist halt ein Funktionär, das ist ja so ein Typus, so ein sehr spezieller.
Ja, wie du sagst, es geht schon in die Richtung Politiker auch, ne?
So ein sehr spezieller Schlag, das geht schon in Richtung Politiker. Vielleicht muss man aber das Amt, und das ist ja das, was ich vorhin auch sagte, die Chance auch nutzen, dieses Amt einfach noch ein bisschen anders definieren, also ein bisschen hemdsärmeliger, ein bisschen basisnäher. Klar, der vertritt den Profifußball, aber letztlich ist ja der Profifußball die Sparte dieser Sportart, die letztlich für alle sichtbar ist. Der Unterbau, und da reden wir dann wieder über die Amateurclubs, das sind ja letztlich die Basisarbeit leisten. Jetzt kann man sagen, das fällt natürlich in den Bereich des DFB. Ja. Ich finde, dass man es nicht so klar trennen kann, also sondern dass man schon beide zusammenholen muss. Und da gehören dann auch Interessensgemeinschaften der Fans gehören damit rein. Also diese Diskussion ist ja im Moment, liegt ja völlig da nieder, solange keine Zuschauer ins Stadion dürfen. Also das wird uns vielleicht in 22 Monaten, in 20 Monaten, wenn der zurücktritt, wenn er zurückgetreten ist, dann wieder beschäftigen wird. Ja, also gehe ich jetzt mal von aus. Irgendwann haben wir es ja dann auch unter Kontrolle, hoffe ich. Ja, Tipp, würde ich mir wünschen. Ja, würde ich mir wünschen.
Na, aber es ist ja...
Es muss... Ich würde mir einen an der Spitze wünschen, der noch weniger Funktionär ist. Mhm. Ich habe zu ihm immer einen guten Draht gehabt und wir haben uns immer gut verstanden, aber das wäre... Also so vom Typ Max Eberl oder Freddy Bobic, das würde, glaube ich, gut tun.
Ja, auch genau, für die Basis, ne? Das sind halt Leute irgendwie aus dem Volk, so, ne, sag ich mal.
Ja,
die Frage ist, ob das dann reicht, auch mit dem Know-how, was sie mitbringen, ob du vielleicht dann noch.
Also wirtschaftlich, glaube ich, ökonomisch, glaube ich, hundertprozentig. Also die sind jetzt so lange auch in einem wirklichen Top-Segment des deutschen Fußballs unterwegs. Haben international gespielt, haben hunderte Millionen bewegt in ihrem Leben. Also die sind sich, glaube ich, auch der Verantwortung bewusst. Also an der Kompetenz scheitert es nicht. Es ist mehr so, also sie müssen sehr klar, die DFL muss sehr klar definieren, was sie da in der Position haben möchte.
Genau, und du kannst ja trotzdem, ich glaube auch, das ist ein Modell, über das die diskutieren oder diskutieren werden, möglicherweise eine Doppelspitze zu machen oder die komplette Geschäftsführung da ein bisschen breiter aufzustellen. Das war ja schon eine One-Man-Show die letzten Jahre. Das hat Seifert sich, glaube ich, auch so, es ist sein Verständnis, glaube ich, auch gewesen. Das hat er sich vielleicht auch oder mit Sicherheit sogar erarbeitet. Aber grundsätzlich geht ja der Trend dahin, in solchen wichtigen Positionen. Jürgen Klopp sagt das immer so schön in einem Werbespot, ne? Meine, ich bin nur so gut, weil ich ein Team um mich rum habe, was meine Schwächen sozusagen ausmerzt. Und Ja. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass du halt Leute um dich rum hast, die dann halt an den Punkten, wo es vielleicht fehlt, Experten sind und dich da maximal unterstützen können. Und vielleicht ist das eine neue Definition der DFL, dass man sagt, okay, wir setzen da zwei Köpfe hin. Einen, sage ich mal, aus dem Fußball und einen aus der Wirtschaft. Ne? Ich meine, man darf nicht vergessen, Christian Seifert war vorher, ich glaube, Kaschat Quelle, ne? Ja. Das heißt, der kam ja auch nicht aus dem Fußball. Das heißt, du kannst ja durchaus auch einen Unternehmer dazu holen, plus einen aus dem Sport. Und ich sag mal, die Jungs und Damen, die dahinter wirken, die gibt's ja schon. Und die haben halt auch jahrelange Erfahrung. Ich sag mal, so ein Christian Pfennig, der geht auch schon jahrelang Seite an Seite mit Seifert. Die Expertise Peter Peters ist Aufsichtsrat, gut. Weiß ich nicht, ob der jetzt da, der ist wahrscheinlich eher mit der Suche, in die Suche involviert. Aber es gibt ja so ein paar Namen, die dann in der zweiten Reihe, sag ich mal, wirken können. Ansgar Schwenken vom VfL Bochum, ewig schon dabei. Mhm. So, also ich bin gespannt, aber ich sehe nicht das Ende des deutschen Fußballs. Ich glaube nicht, dass der deutsche Fußball nicht mehr existieren kann ohne Christian Seifert. Ich glaube, das wäre ein bisschen zu
viel. Er wird weiter existieren, das glaube ich.
Ja, und auch, ich glaube, es wird auch einen adäquaten Nachfolger geben, ob er dann Köster, Eisvogel oder...
Es könnte der Eisvogel sein. Es könnte, der Eisvogel könnte das neue Maskottchen sein. Das DFL-Maskottchen. Jetzt überlegt euch mal bitte, ist es eher der Eisvogel oder ist es eher die Stadttaube?
Allein bitte? Von der Optik.
Da regt mich ja schon die Frage auf.
Also ich würde die Stadttaube wählen.
Würdest du wählen?
Nicht wählen, natürlich. Sorry, jetzt bin ich komplett verwirrt. Die Stadttaube kann es nicht sein. Es muss der Eisvogel sein. Es kann doch
nicht die Stadttaube sein. Es kann wirklich nicht die Stadttaube sein. Also was ich noch nehmen würde, wäre der Rabe, der wieder hier gegenüber sitzt. Rab, Rab, Rab.
Ist der wieder am Start? Der scheint auch großer Fan unseres Podcasts zu sein, habe ich den Eindruck.
Hörst du ihn?
Tatsache.
Mach nochmal, komm. Hast du ihn gehört?
Ja, ich habe ihn gehört.
Sitzt hier immer auf dem Kamin, weil der Nachbar im Grunde ab Spätsommer, glaube ich, sein Sperrholz verbrennt. Das heißt, da oben ist es immer warm und riecht ein bisschen holzig verbrannt.
Schön. Moosig-malzig vielleicht?
Moosig-malzig. Ja. Ah, auch wieder Bilder, sind auch wieder Bilder gekommen. Natürlich, von Lappin-Kulta-Bilder kommen nach wie vor.
Es ist, das Bier stirbt nicht.
Ist ein großes Thema.
Ja, es stirbt nicht aus. Es stirbt wirklich nicht aus.
Mhm. Ja, jetzt, wo es zumindest in Lockdown Light geht, kommt das Thema und Bier zu Hause wieder auf die Karte.
Hast du den Kühlschrank schon vollgeladen, Wolf?
Nein, natürlich nicht. Natürlich
du bist auch kein Hamsterkäufer, ne?
Nein, absolut nicht. Ich bin kein Hamsterkäufer. Es ist ja auch im Vergleich zum letzten Lockdown so, dass ich diesmal ja ganz normal weiterarbeite. Nur auf meinen Reisen noch weniger Menschen begegne als ohnehin schon.
Wieso als ohnehin schon?
Naja, also ich habe noch aus keinem vollen Stadion berichtet. Ach so, ich war einmal in Dortmund, da saßen mal 11.000 da. Da habe ich gedacht, was ist denn hier los?
Das war das.
Könnt ihr nicht mal ein bisschen ruhig sein? Ich bin ja total irritiert.
Das war das jetzt mit den meisten, wieder, oder?
Ja, ja, das war, ich meine, erster Spieltag gegen Gladbach. Da waren 11.000 da. In Hoffenheim waren 6.000 gegen Bayern. Ansonsten hatte ich ein paar 300er. Allianz Arena ist ja sowieso durchgehend jetzt ohne Zuschauer gewesen. Jetzt am letzten Wochenende das Derby, das war schon sehr trist. Puh. Also das muss ich ehrlich sagen. Also das war das zweite Derby vor Geisterkulisse. Dann mit 300 Leuten. Wobei das ist auch noch ein Thema der Woche gewesen. Ne? Bei den 300, die beim Derby saßen, der eine mutige Mann.
Dafür gibt es einen Applaus an dieser Stelle, wirklich. Nein, Hut ab.
Das war wirklich grandios.
Also ich fand es auch cool, die Geschichte dann. Ich glaube, ihr habt den Kollegen ja auch vor die Kamera dann gekriegt, dass ihn ein Dortmund-Fan mitgenommen hat, der Mitglied ist und so. Das war eine schöne Geschichte. Ich fand's
mal wieder eine schöne Geschichte rund um Schalke.
Wieder mal.
Auch im Social-Media-Bereich. Da hat es ja in den letzten Wochen und Monaten... Da war nicht nur Volltreffer gegeben.
In den letzten Tagen auch wieder, ne?
Meine ich ja.
Hast du das TikTok-Video auch? Ja. Oh Gott. Besser geht nicht, Männer.
Ja. Dann lieber Papa Meier nochmal. Über alle offiziellen. Auf jeden das Fall. Auch, mit der bezahlte Lambo.
Auch da, den Kollegen Papa Meier nach wie vor, ich glaube, dass er uns zuhört. Eines Tages werden wir ihn dabei haben. Den hätte man ja auch mal im Nachgang mit ein bisschen Selbstironie, hätte man da auch was Schönes draus stricken können. Ne?
Ja, also Social Media ist ein weites Feld. Nicht immer treffen die Clubs, insbesondere Schalke in Schwarze. Also da muss nachgearbeitet werden.
Am Wochenende ist noch ein Spiel, das wir vielleicht noch mal kurz in der Nachspielzeit schreiben sollten, weil es zwei Clubs betrifft, über die wir sehr viel geredet haben in der Sendung. RB, Gladbach, RB. Ist am Samstag das Topspiel.
Super interessant. Ja. Super interessant.
Ja. Was deine Einschätzung aktuell?
Beide Augenhöhe. Also das wird wirklich. Das gucke ich, weil das wird wirklich ein interessantes Fußballspiel. Die zwei Trainer, die von Taktik enorm viel verstehen. Gut, die einen haben jetzt 5-0 auf die Ohren bekommen. Das wird sie nicht vom Pfad der Weisheit abbringen. Da bin ich sicher. Gladbach insgesamt mit einem verdienten Punkt, wenn auch mit einer Last-Minute- oder Last-Second-Enttäuschung. Aber grundsätzlich stehen beide Clubs enorm stabil im Strumpf und kommen über Tempo, kommen über Intensität, kommen über Pressing. Also da sage ich, A, fallen Tore und B, es wird ein hochinteressantes Fußballspiel.
Für Gladbach natürlich noch nach dem Start wichtiger, glaube ich, dieses Spiel zu gewinnen. Haben ein bisschen mehr Pressure als Leipzig. Und das Schöne ist, wir sehen zwei Trainer, die beide nächste Saison bei Borussia Dortmund unter Vertrag.
Beide. Vielleicht machen sie einen Schnickschnackschnuck, wer als Cheftrainer vorne auf der Brücke steht und wer als Assistent dahinter.
Und Favre.
Mit der Fahne in der Hand und einen Laptop auf den Knien sitzt.
Und Favre wird sich die DFL-Spitze mit dem Eisvogel teilen. Ich glaube, das ist das realistische Szenario.
Und Favre wird sagen, kann mich jetzt mal bitte jemand nach meiner Nummer 1 fragen?
Meine Nummer 1 ist der Eisvogel. Ja,
und nicht die Stadttaube.
So.
Das soll es gewesen sein, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das war eine Halbzeit mit für diese Woche. Wir kommen nächste Woche wieder vor Bayern gegen Dortmund gegen Gladbach ist es sogar.
Dortmund-Bayern.
Ja, mit Dortmund-Bayern. Was habe ich gesagt? Dortmund-Gladbach. Alles falsch.
Der deutsche Klassiko.
Das war ein Abbinder. Wir fangen nochmal von vorne. Ich komme nochmal rein. Auftritt der Hirten. Das soll es gewesen sein, meine sehr verehrten Damen und Herren, für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Dann vor Dortmund gegen Bayern. Ein großes Spiel im deutschen Fußball. Das größte Spiel im deutschen Fußball. Wir werden es vorbereiten und möglicherweise zubereiten und im vorauseilenden Gehorsam auch schon nachbereiten. Dementsprechend das Rundum-Sorglos-Paket in einer Woche, wenn ihr mögt. Bis dahin, lasst euch nicht unterkriegen, bleibt gesund, werdet gesund und bleibt fröhlich und vor allen Dingen bleibt sportlich. Und tschüss!
Ciao, miau! Ciao, 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 ciao.